Jetzt. Und wie? Danke. Danke, François. Wir haben letzte Woche unsere erste Mitgliederversammlung gehabt. Und es war wirklich eine ermutigende Zeit, eine gute Zeit. Der Herr hat uns geführt und geleitet. Und die wichtigste Entscheidung, es war eine wichtige Entscheidung, ich möchte nicht sagen, dass andere kleine waren, aber vielleicht die wichtigste, die vielleicht alle regelmäßigen Besucher auch treffen würden, ist, dass wir entschieden sind, Missionaren zu unterstützen. Der Herr hat uns finanziell gesegnet. Jedes Monat haben wir mehr als genug. Und wir sehen das als eine Verantwortung, eine Verwaltung, das weiterzugeben. Und wir werden dann zwei Missionaren unterstützen. Der Albert Krause, der bei uns war vor ein paar Wochen oder zwei Monate jetzt. Und der Christoph Wassermann mit Ost-West-Mission, der unter Muslimen arbeitet in der ganzen Welt. Und das ist ein aktuelles Thema. Unser Bruder François und seine Frau Barbara sind wirklich dicht bei Christoph Wassermann in seiner Arbeit. Und wir sind dankbar dafür. Und wir möchten das auch finanziell als Gemeinde uns unterstützen können, nicht nur im Gebet. Und ich hoffe, in nächster Zeit, im neuen Jahr, wenn der Herr will und Christoph Zeit hat, dass er auch uns wieder besuchen kann und uns persönlich mehr über den Dienst sagen kann im Gottesdienst und dass wir alle im Gottesdienst ihn auch besser kennenlernen können. Ich möchte heute Morgen 2. Korinther Kapitel 5 aufschlagen. 2. Korinther, im 5. Kapitel. Ich habe eine Frage. Wie sieht die Welt Evangelisation? Wenn du mit jemandem über den Glauben redest und sagst, ich habe die Wahrheit, ist es in Jesus Christus, und du das weiter erzählst, höre ich oft, ich weiß nicht, was du hörst, aber ich erfahre oft, es wird so ein bisschen was arrogant vorkommen. Wie kann jemand denken, dass er oder sie die Wahrheit hat und dass alle die anderen hunderte von Religionen falsch liegen? Ist das nicht überheblich? Heutzutage ist es wirklich unakzeptabel, anderen zu proselytisieren, wie es gesagt wird. Dann möchtest du sagen, dass sie falsch liegen und dass du recht hast. Wie kann ich denken, dass ich andere überzeugen sollte? Wir haben am Mittwochs wirklich genau geguckt, wie Paulus evangelisiert hatte. Und es ist wirklich erstaunlich und beeindruckend zu sehen, wie er unhaltbar war. Er war immer unterwegs und hat immer gepredigt. Ob er im Gefängnis war, ob er gesteinigt war, ob er im Schiffbruch war, er gab nicht auf. In einer Stadt wurde er vor allem gebracht in Aufruhr. Einer wurde aus Unrecht, gesetzwidrig geschlagen, gepeitscht. Und dann ging er weiter. Er hörte nicht auf. Und wir stellen Paulus auf eine große Stelle und sagen, wow, Paulus war unglaublich. Wunderbar, wie er gepredigt hatte. Aber würdest du nicht gern sein Geheimnis wissen? Würden wir nicht sehr gern in seinem Herzen schauen können und seinen Gedanken verstehen und seine Denkweise, warum er so gepredigt hat und so viel Eifer hatte. Im zweiten Brief von Paulus an den Korinthern muss Paulus etwas Besonderes tun. Und ich sage euch ehrlich, ich habe es lange nicht verstanden, fand es nicht hilfreich, aber ich sage, es ist halt so. Paulus hat seinen Aposteldienst verteidigt. Und der Grund dafür war, dass viele sind in die Gemeinde gekommen, die falsche Aposteln waren. Sie hatten behauptet, Paulus falsch lieg an einem Punkt oder den anderen. Und sie wollten sagen, wir haben recht. Paulus nicht. So Paulus musste dann in diesem zweiten Brief denen schreiben und seinen Dienst als Apostel, als treuer Diener verteidigen. Das macht er in verschiedenen Arten und Weise. Aber eine ist interessant, wie man das beurteilen kann. Paulus sagte, schau, wie ich gehandelt habe. In Kapitel 2 sagte er, wir haben nicht getrieben wie ein Händler, wie ein Fliegenhändler, sind nicht gekommen und einfach unser Waren so getrieben, euch zu unsere Sachen auf dich zu pushen. So war es nicht. Er sagte, wir haben in Lauterkeit mit gutem Gewissen euch gedient. Das ist, wie er immer gemacht hatte. Er sagt, schau auf meinem Handeln. Und dann wirst du merken, dass es wahr ist, dass es von Gott ist. Aber als wir dann zu Kapitel 5 kommen, wird er denn genau sagen, warum er so das Evangelium verkündigt hatte? Und da möchte ich vorlesen, Kapitel 5, Verse 11 bis 21. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unsertwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort vor der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Diese Stelle ist wunderbar ausgelegt und ich wollte wirklich das Thema Jüngerschaft, Jünger machen, betonen, weil das ein sehr wichtiges Bestandteil, Baustein der Gemeinde ist. Und in dieser Stelle sehen wir in solche klaren Sicht, wie Paulus Jünger gemacht hatte. Warum? Und warum es uns als Gemeinde so wichtig ist. Nun, er spricht hier von das Evangelium weitergeben. Er spricht im Vers 1 von Menschen überreden. In Vers 11, Entschuldigung. Menschen überreden. Aber was war der Inhalt seiner Predigt, Menschen zu überreden? Das findest du am Ende des Textes, weil er sagt, in Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott. Es geht um Versöhnung mit Gott. Wir Menschen sind feindselig in diese Welt geboren. Feinde gegen Gott. Nicht freundlich mit Gott. Wir sind Sünder, wir sind gegen ihn. Und wir brauchen, es war immer so nach dem Sündenfall, wir brauchen Versöhnung. Und was wir schön hier finden, ist, dass Gott schon alles angeboten hat. Weil Vers 21 sagt er, den Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Was für eine Zusammenfassung von dem Evangelium. Der eine, der nicht Sünde kannte, wurde Sünde, meine Sünde, deine Sünde gemacht, damit wir gerechtfertigt werden können. Das ist das Evangelium. Und diese Botschaft hat Paulus versucht anderen Menschen zu überreden, zu überzeugen. Hier ist die Wahrheit. Gott hat das gemacht. Lass dich mit Gott versöhnen. Gott hat sich versöhnt. Er hat dich nahegebracht. Du musst dich versöhnen. Nun, das ist der Inhalt. Aber ich möchte wirklich die Motive Paulus anschauen. Was ihn wirklich bewegt hat, so unaufhörlich zu sein, so auszuharren im Evangelisation. Und die ersten drei Verse sehen wir erst, dass Paulus so evangelisieren könnte, weil er an die Zukunft gedacht hatte. Paulus hat an die Zukunft gedacht. Schau in Vers 11. Er sagte, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Weil wir den Schrecken des Herrn kennen. Also das ist schon interessant, wie das formuliert ist. Paulus spricht hier vom Schrecken des Herrn. Was ist dieser Schrecken? Stört das dir? Ich denke, der unmittelbare Zusammenhang, ich weiß, ich bin überzeugt, ist genau, was wir brauchen, um das zu verstehen. Weil er sagt in Vers 11 am Anfang das kleine Wort da. Okay, warum ist das Wort da da? Okay. Es gibt einen Grund dafür, und wir sollten das suchen. Natürlich ist es die Verse davor. Und das findest du in Vers 10. Also ich sage kurz zusammenfassend, was die erste Verse, erste 10 Verse und erste 5. Es geht darum, Paulus hat Sehnsucht nach seinem alten Behausung, diesem Leib weg zu sein, in dem er leidet, und bei Gott zu sein, in der neuen Behausung bei Gott. Er hat diese Zuversicht, ich werde bei Gott sein, entweder einheimisch oder ausheimisch vom Leib beim Herrn zu sein. Er freute sich darauf. Und er sagte, ob wir, Vers 9, einheimisch oder ausheimisch sind, möchte ich wohlgefällig den Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch im Leib, ausheimisch, außerhalb dem Leib, beim Gott, ihm wohlgefällig zu sein. Nun ist die Frage, warum muss ich, wenn ich die Zuversicht habe, dass ich bei Gott sein wird, wenn ich ausheimisch vom Leib sein wird, warum sollte ich wohlgefällig den Herrn leben? Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. So merken wir, ab Vers 10, er spricht von der Zukunft. Paulus dachte an die Zukunft. Sein Augen war darauf gerichtet, ich werde vor dem Herrn Jesus stehen und Rechenschaft ablegen. Deswegen möchte ich den Herrn wohlgefällig leben. Paulus hatte an die Zukunft gedacht, weil wir den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Nun, was ist mit dem Richterstuhl Christi, das ihm getrieben hat? Richterstuhl Christi wurde in 1. Korinther 3 uns vorgelesen. Vielleicht in einem von den klarsten Texten über dieses Ereignis. Und ich hoffe, es war euch klar, es war mir klar wieder, das heute beim Vorlesen. Dieser Richterstuhl Christi ist für Geschwister. Es ist für die, die Jesus kennen. Die, die in Christus sind, werden vor diesem Richterstuhl stehen. Nun, hier ist eine berechtigte Frage, wichtige Frage. Johannes Kapitel 5, Vers 24 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, sage euch, hört zu kurz, denn ich bin dann wieder weiter, aber es ist ein bisschen, dürft ihr ein bisschen mit mir argumentieren, okay? Johannes 5 sagt, wahrlich, wahrlich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt den, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Punkt. Aber Paulus sagt, wir werden alle Gläubige vor dem Richterstuhl Christi stehen. Ist das ein Widerspruch? Also Paulus und Johannes stimmen überein. Jesus meinte, wenn er das gesagt hatte, wenn du Jesus kennst, stehst du nicht vor dem Gericht für deine Sünde. Es ist bezahlt, es ist entfernt von dir und es ist wieder in den tiefsten See gesunken. Es ist weg, deine Sünde ist weg. Wirst du nicht im Gericht kommen. Aber der Richterstuhl Christi, was ist mit dem? Paulus sagt es sehr, sehr klar. Wir werden für unsere Werke als Geschwister werden wir Rechenschaft ablegen und werden wir Belohnung bekommen oder verpassen. Entsprechend, wie wir gelebt haben. Das ist, was 1. Korinther 3 uns klärt. Das heißt, die Sünde ist weg. Aber dann sagen, okay, dann kann ich leben, wie ich will. Okay, du wirst in den Himmel kommen. Okay, Paulus sagt das erst auch in 1. Korinther 3. Jemand, der in Christus ist, wird in den Himmel kommen, aber sie werden Lohn verpassen. Er sagt das sehr klar. Paulus, als ein weiser Mitarbeiter, hat seine Augen auf die Zukunft, auf den Tag, wenn er die Belohnung bekommt. Für seine Werke, wie er für den Herrn gelebt hatte, ob er ganz für ihn gelebt hatte, ob er seine Zeit und Kraft und Stärke und Talenten vergeudet hatte. Matthäus 12 sagt Jesus, er sagte zu den Pharisäern, aber das, ich würde sagen, es gilt uns auch, wenn wir als Geschwister denken. Matthäus 12 sagte, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Auch wenn er am Tag des Gerichts spricht, von Sünder, wie viel mehr für die Kinder Gottes, wie wir unsere Worte verwenden, unnützige Rede, Geschwätz. Paulus sagt, ich habe meine Augen an die Zukunft. Nun, ich habe das Zitat gehört, ich fand es gut. Für Paulus war es so, jeden Tag im Leben ein apostolischer Diener, können wir sagen, für uns ein treuer Diener. Jeden Tag für einen Diener Christi sollte der Gerichtstag sein, dass wir an den Tag denken, wenn wir vor Jesus stehen. Nun, er sagte hier auch, dass es nicht um Ansehen ging. Es war nicht um anderen offenbar zu werden. Er hat das wirklich für Gott gemacht. Schauen wir Vers 11, er sagte, so überreden wir Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Das heißt, Gott sieht unserem Herzen und weil wir seinen Schrecken, beziehungsweise dieser Richterstuhl Christi kennen, wissen wir, wir Belohnung bekommen, wenn wir treue Diener sind. Ich hoffe, dass die Wahrheit von Belohnung dich nicht stört. Ich denke, manchmal können wir als Geschwister geistlicher sein als Gottes Wort. Und denken, nee, ich will keine Belohnung haben. Wirst du den Herrn? Wir müssen zurechtkommen. Wir werden Belohnung bekommen, wenn wir für Gott mit Herzen machen. Und um ihm zu verherrlichen. Deswegen sagt er in Vers 9, ob wir einheimisch oder ausheimisch sind, ihm wohlgefällig zu sein. Es geht nicht um Menschenansehen. Es geht nicht um andere Geschwister merken, was du für den Herrn getan hast. Es geht um Gott, der das gesehen hat. Wenn du was für Gott tust, gibt es Belohnung. Fände es nicht gut, wenn einer von meinen Kindern eine tolle Aufgabe erfüllen würde, für mich, so im Garten oder ihr Raum auf, Zimmer aufzuräumen oder was weiß ich. Und dann ich eine Belohnung gebe und sage, nee, ich will keine Belohnung. Wirklich keine Belohnung. Ich will es einfach für dich tun. Ja, ich verstehe das. Ich nehme das an, aber ich gebe dir trotzdem Belohnung. Ich würde das ungern wegnehmen. Ich will das weitergeben. So ist dein himmlischer Vater. Er gibt Belohnung. Wenn wir für ihn was machen, mit reinem Herzen, weil wir ihn so gern haben und ihn verherrlichen wollen. Paulus hatte gar nicht für sich selbst gemacht. Er lehnte diese Selbstempfehlung ab. In Vers 12 und 13. Er wollte sich selbst nicht empfehlen. Er hat sich selbst verteidigt, seinen Dienst, aber sagt, es geht nicht um mich, Geschwister. Es geht um Gott. Und deswegen überrede ich Menschen mit dem Evangelium. Nun, das ist in der Zukunft. Paulus hat in der Zukunft gedacht. Aber was ist mit dem Gegenwart? Wie sollen wir in Gegenwart für den Herrn leben? Wie hat Paulus in Gegenwart auch, was hat ihn auch getrieben? Das war der erste Punkt. Er dachte an die Zukunft. Vor dem Richterstuhl Christi wird er eines Tages stehen. Aber zweitens, es war mehr als das. Und zwar, es geht um seine Herzeneinstellung Gott gegenüber. In die Gegenwart. Verse 14 bis 17 sehen wir, dass was unser Leben ändern muss, ist die Liebe Christi. Die Liebe Christi. Wir sind von der Liebe Christi motiviert. Paulus sagt, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Warum hat Paulus so für den Herrn gelebt? So mit Eifer, so mit seinem ganzen Zeit, Kraft, er hat Sicherheit im Kauf genommen. Also ein Tag zu dem nächsten war immer ein Fragezeichen, ob er am Leben wäre. Aber Paulus war voll und ganz für den Herrn eingestellt. Die Liebe Christi hat ihn gedrängt. Ich denke, das müssen wir, den ganzen Vers, lesen, um das zu verstehen. Denn die Liebe Christi, Vers 14, drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Warum hat die Liebe Christi ihm gedrängt? Weil er die Liebe Christi erfahren hatte, dass ein für alle gestorben ist. Zuerstens hat Paulus an die Zukunft gedacht. Aber jetzt können wir sagen, in der Gegenwart hat er in der Vergangenheit gedacht. An was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Das sollte uns, Geschwister, drängen. Vorwärts bringen, bewegen, motivieren. Weil Jesus ein für alle Mal in unsere Stelle gestorben ist. Es geht um die, wie wunderbar diese Nachricht ist, was er für mich getan hat. In Galater 2, deswegen könnt ihr in Galater 2, Vers 20 sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aber was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist auch. Die Liebe Christi hat ihn gedrängt. Er hat sich selbst für mich so geliebt, sein Leben gegeben. Ich muss weiter erzählen. Ich habe keine andere Wahl. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 6, dass er dieser Eifer, so ein Eifer vorher hatte, nur falsch gestellt. Er sagt, vor er bekehrt war, dem Eifer nach war ich ein Verfolger der Gemeinde. Er war schon vorher eifrig. für Gott, aber nicht für Jesus Christus. Und deswegen hat er auch gegen Gott gekämpft. Aber jetzt war sein Eifer anders. Und Paulus gibt uns, wirft uns, so wie ein Beamer auf einem Wand, uns ein Band, ein Beispiel, ein Vorbild. Eifrig zu sein für den Herrn. Eifrig für ihn ganz zu leben, weil die Liebe Christi uns drängt. Es sollte uns motivieren. Im nächsten Vers aber, das erklärt das und gibt uns den Grund, warum er für uns gestorben ist, warum er sein Leben geopfert hatte. Er sagte, für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Könnte es klarer sein? Er ist gestorben, damit wir für ihn leben werden. Im ersten Brief Korinther, in der Kapitel 3 oder in der Kapitel 6, sagte er auch, wenn er über den Tempel des Heiligen Geistes spricht, über uns so spricht, dass wir das vermeiden sollen, sagte er, dass wir erkauft wurden, dass wir uns nicht selbst gehören. Wir gehören ihm. Und er hat uns gekauft. Er ist für uns gestorben, damit wir für ihn ganz leben. Nun, es gibt hier dann so einen Hinweis, was wir schon wissen, dass ein Christ Jesus annehmen kann. Die Erlösungswerk Jesu verstehen konnte, ihm angenommen haben und wirklich Gottes Kind sein, aber nicht leben, als ob er Jesus gehörte. Das ist schon möglich. Deswegen musste Paulus immer wieder uns motivieren und ermutigen. Sagt in Römer 5, wenn er über die Einheit in Christus spricht, dass wir in Christus gestorben sind, begraben, die Taufe ist so das Bild davon, gestorben, begraben und auferstanden in Christus, mit ihm. Dann sagt er, sollten wir so leben, dass wir so unsere Glieder betrachten, nicht als sie vorher waren in der Sklaverei der Sünde, sondern jetzt zu Jesus gehören. Was für Lohn verpassen wir, was für Freude, für Friede vergeuden wir, vermeiden wir, wenn wir immer noch in dem alten Sumpf leben. Wenn wir immer noch meinen, dass wir immer noch unter der Sklaverei der Sünde sind, dass wir nichts mehr als Sünde machen können, obwohl wir in Jesus sind und ihm gehören. Und wie viele Leute hätte von uns den Evangelium hören sollen? Aber wir waren nicht bereit, diesen Eifer für den Herrn zu haben, an die Zukunft zu denken, dass wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, an die Vergangenheit zu denken, dass Jesus alles für uns getan hat und deswegen diese Liebe uns drängt. Aber ich habe gesagt, es ist wirklich, dass diese Liebe uns ändert. Okay, ich habe das gesagt, das ist dieser Punkt. Die Liebe hier uns ändert. Und das merkst du, wenn du ein paar Stellen anschaust. Ich möchte das zeigen, dass wir sprechen hier von, was wir tun sollen, aber ich möchte uns jetzt ermutigen. Gott hat uns auch ermöglicht. Er hat es auch uns fähig gemacht, diesem Leben zu führen. Wir hören das von Paulus ab. Klingt gut, klingt geistlich. Alles richtig, aber schaffe ich nimmer. Aber hier ist die Frage zum Schluss, in der letzten Minute. Wie ist das möglich? So für den Herrn zu leben, so von ihm getrieben zu werden, In Vers 15, er sagte, und für alle ist Jesus gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Vers 16, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Und in Ende Vers 17, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Hier sehen wir, es ist was für eine Änderung gegeben für einen Christ. Du bist nicht mehr, wie du vorher warst. Deswegen kannst du so für den Herrn leben. Und das ist, was er im Klaren in Vers 17 sagt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Wie kann ich für den Herrn leben? So mit Eifer und ganz, weil ich eine neue Schöpfung bin. Das Evangelium, die Liebe Christi, sollte uns gewaltig ändern. Dass wir nicht die gleichen Menschen bleiben. Wenn jemand sagt, ich bin Christ, aber sie leben immer noch genau wie vorher. Sie haben genau die gleiche Lieben, genau die gleiche Getriebe, gleiche Wünsche und sie haben sich gar nichts geändert. Dann ist die Frage, bist du eine neue Schöpfung in Christus? Ich spreche nicht von, dass du nicht mehr sündigen wirst. Okay? Das wissen wir alle. Okay? Wir sündigen immer noch, leider. Okay? Wir sündigen immer. Paulus sagt auch über sich selbst, hat er gesündigt. Er war Sünder, immer noch. Er kämpfte immer noch gegen Sünde. Aber sprechen von einer neuen Schöpfung, es ist sogenannt eine göttliche Natur. Du hast eine fleischliche Natur gehabt, jetzt hast du eine göttliche Natur. Weil die Bibel sagt, du bist von Gott geboren, neu geboren. Wie kann ich so für den Herrn leben? Wie kannst du so für den Herrn leben? Paulus sagt, weil du eine neue Schöpfung bist. Alte Dinge sind vergangen. Das alte Leben ist vergangen. Es ist hinter dir. Neues ist geworden. Du bist eine neue Schöpfung. Lebst du so? Ist das dir bewusst, dass du neu bist? Es war Paulus. Und deswegen konnte er so mit Eifer, mit Liebe, mit so einem vollem Herzen, egal was auf ihm zukommt, konnte er dem Herrn, für den Herrn leben und anderen Menschen über Jesus Christus erzählen, ein Jünger machen. Geschwister, das ist nicht nur für Paulus in Auftrag. Es ist auch für dich und für mich. Jesus sagte, als er kurz vor seiner Himmelfahrt, sei meine Zeugen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir sind immer noch unter diesem Auftrag. Jünger zu machen, über Jesus zu erzählen und dass die Liebe Christi uns treibt. Wir hören ungern aus Menschen von Rück. Und als Menschen sollten wir nicht uns einander unter Druck bringen. Aber wir lassen Gott uns treiben, unter Druck bringen. Dass wir das machen, weil unserem Herrn Jesus Christus so mit Ganzem sein Leben gegeben hat und uns gekauft hat. Diese wunderbare Nachricht, die wir weitergeben dürfen. Jesus zu erzeugen. Ich möchte dich fragen, hast du ein Herz wie Paulus? Denkst du an Richterstuhl Christi? Jemand hat gesagt, du kannst nicht Dinge mit dir nehmen in der Ewigkeit. Du kannst nur, du kennst aber Menschen mit dir in der Ewigkeit, weil sie werden ewig leben, mit oder ohne Gott. Und wenn wir über Jesus erzählen, das zählt für die Ewigkeit, für die ewige Kasse oder ewige Sparbuch. Und das kann niemand von dir wegnehmen. Hast du ein Herz für Jünger machen? Hast du ein Herz, anderen in deiner Familie über Jesus zu erzählen? Sagst du das mit Eifer? Bist du bereit, das zu machen? Nicht nur, dass sie zum Glauben kommen und dann liegen lassen, sondern dass sie Ernährung bekommen, dass sie wachsen im Glauben, dass sie für ihn mit ganzem Herzen leben. Lass uns, die Liebe Christi, uns treiben lassen, drängen lassen, damit wir auch, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen und er als unser Heiland, aber auch unser Richter ist, uns sagen wird, du warst ein treuer Diener. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, wir stehen alle unter diesem Befehl. Alle unter deinem Auftrag, für dich zu erzählen. Herr Jesus, du hast alles gemacht am Kreuz. Und du willst nicht, dass Menschen in der Hölle gehen. Aber ich bete, Herr, dass wir dieser Liebe Christi zeigen werden. Und dass wir für ihn sprechen werden. Dass hier diese Gemeinde ein Lichtturm für dich sein wird. Der strahlt nicht, weil wir müssen oder von Menschen getrieben wurde, sondern von dir, weil wir wollen vom Herzen weiter erzählen, was Jesus für uns getan hat. Amen. Ich habe François gebeten, dass wir ein neues Lied heute singen. Und ich möchte das vorstellen. Kannst du mir helfen? Was ist das hier? Seite.